Ihr hört Beats und Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast mit The Breed und Schuko.
So, zurück sind wir. Eine weitere Folge Beats und Treats, der nerdigste Producer-Podcast im Netz. Hallo Schuko.
Hallo Mr. Breed.
Na, alles gut?
Ja. Danke der Nachfrage. Ich hoffe, du hast ja, die 2 Wochen alles ohne mich auch gut überstanden.
Ach, naja, du, gearbeitet und ein bisschen, ja, und auch ein bisschen draußen gewesen und so, ne, ist ja schönes Wetter.
Okay, und, nice.
Genau. Wir sind auch tatsächlich jetzt mal abends, ne, sonst sind wir immer, machen wir meistens früh, heute ist Abend. Ich hoffe, dass wir alten Männern nicht gleich einschlafen, aber wir probieren das mal.
Ja? Wir gehen neue Wege.
Genau, heute unser Thema ist Mo Beats, Mo Problems, angelehnt an den Klassiker von Puff Daddy und Notorious B.I.G. Mo Money, Mo Problems hieß der, ne? Oder ist das eigentlich das Original oder gab es noch einen anderen Song, der Mo Money, Mo Problems hieß? Also nicht das Sample, meine ich, weil das ist ja tatsächlich so ein typisches Puffy.
Das ist Diana Ross.
Nehme den kompletten Song und da, wo die Kick war, setze ich noch eine Kick drüber und noch eine Snare und dann ist der Beat fertig. Mäßig. Kann man schon so sagen, oder? Ohne jetzt hatermäßig zu sein. Ich meine, das ist gar nicht so hatermäßig.
Es war damals für mich.
Ich
Bomben
fand's
Beat, Alter.
Überkrass.
Überkrass. Und das Video, Hype Williams Styles, war schon geil. Wann war das eigentlich? 98, 97, 98? Ich weiß es gar nicht mehr.
Na, war das nicht sogar irgendwie kurz nachdem sie Biggie erschossen haben, dass der Song dann rauskam? Irgendwie, das war so, ja, dass das noch so gedreht worden ist und dann nicht alles? War doch auch das, wo die da mit diesen Anzügen rumgeflogen sind.
Verwechselst du das jetzt mit Hypnotize?
Nein. Das war das, wo von unten diese Luft.
Ach so, Riemenanzüge. Genau. Diese typische Hype Williams, Missy Elliott-Look, diese knackig Farben aufgeplustert und diese Lichter.
Ja, aber Bombe. Ist da Biggie auch rumgeflogen eigentlich in dem Ding? Oder war das nur Puffy?
Stimmt, das ist eine gute Frage. Ich glaube aber, das sind beide gewesen.
Echt? Ja? Das hat den auch
das
gehalten.
Müssen wir nochmal. Das Gedächtnis lässt nach, mein Gott.
Wir müssen danach gleich nochmal Mo Money, Mo Problems von Biggie und Puffy gucken. Okay, aber Thema heute ist ja Mo Money, Mo Beats, Mo Problems, also mehr Beats und mehr Probleme, weil man dann nämlich irgendwann anfangen muss, sich in seinen Beats auch wieder zurechtzufinden. Und nichts ist ja legendärer als der Satz, da muss ich mal gucken, ob ich den noch habe.
Oh Mann, El Clasico, wirklich.
Ich habe mal mir den Spaß gemacht und habe mal jetzt geguckt in der Vorbereitung zu der Sendung. Und ich habe, glaube ich, jetzt aktuell bei mir auf der Platte das 1015. Projekt gerade in der Mache. Wie viel? Kannst du das irgendwie benennen, wie viel das bei dir ungefähr sind? Also
ich
mit Projekt, weil ich jetzt Beat oder was?
Das kann 2009 habe ich das letzte Mal grob rumgeschlagen, weil ich da irgendwie so 10 Jahre lang Backups gemacht habe. Ja. Ich habe ja immer alles von damals immer noch gebackt und dann waren es irgendwie 2600 verschiedene Beats. Aber auch da muss ich sagen, ich habe früher einfach auch 4-5 Beats am Tag machen können. Ne? Das war ja so MPC-Sample.
Schuko wins!
Naja.
Okay, 2500 ist schon eine Menge. Aber du bist auch ein bisschen länger dabei als ich noch, von daher.
Deswegen, und außerdem, ey, ganz ehrlich, da ist sehr, sehr viel Scheiße dabei. Muss man auch ganz klar sagen. Ich lösche halt nie was. Ne?
Aber same, auch, same over here.
Deswegen hat man auch schnell mal Problems.
Ja. Also, okay. Ich habe dann mal geguckt von diesen, sagen wir jetzt mal 1000, um es so rund zu rum. Wahrscheinlich ist es ein bisschen mehr, weil da nicht alle drauf sind und dann irgendwie hat man vielleicht mal welche auf einem anderen System gemacht und so. Aber sagen wir mal 1000 Beats und ungefähr würde ich mal schätzen, ich kann es schlecht sagen, aber so grob überschlagen, vielleicht so 200, 250 Releases oder so, also Songs, die dann quasi aus diesen Beats geworden sind. Weißt du, wie viel das bei dir ist? Hast du den Katalog im Kopf?
Ich weiß, wie viele bei der GEMA registriert sind. Das sind irgendwie 1,4, glaube ich. Songs, die dann rausgekommen sind.
Auch da ist sozusagen deine Quote um einiges besser, weil dann wären das 50%. Das sind
ja auch 8 Jahre mehr.
Nein, aber das sind 50% von 2000, was hast du gesagt? 2800 oder
ja.
so?
Ach stimmt, so weit habe ich gar nicht gedacht. Ja, stimmt, die Hälfte und ungefähr von, ja, wobei, nee, warte mal, das war 2009. Wir haben jetzt 2020, da liegen noch 11 Jahre dazwischen. Das sind viel, viel mehr Beats jetzt geworden.
Okay, okay, gut, dann hast du wahrscheinlich irgendwie jetzt so 3.500 und hast dann auch quasi so ein Viertel, ein Drittel oder so, ne? Der Sachen werden dann tatsächlich zu Songs.
Ja, wobei ich schon sagen, es ist wahrscheinlich viel weniger. es wird immer schlimmer. Man wird ja immer perfektionistischer und hat nicht mehr die Leichtigkeit wie früher. Ne?
Ja.
Man ist ja dann immer so, schraubt dann ewig an Sachen rum.
Ja.
Das war früher ein bisschen einfacher.
Machst du denn tatsächlich so Bounces von den ganzen Sachen?
Immer.
Also egal, immer. In welchem Stadium?
Immer, also direkt, wenn ich was gemacht habe, gucke ich dann auch immer in anderen Programmen, wie meine Levels, meine Peaks sind. Und habe dann so Premixe schon, die ich mal mitnehme, dann ins Auto oder mit aufs Handy und dann über Handy abspiele, verschiedene Lautstärke, verschiedene Soundsysteme. Deswegen, ich bounce eigentlich schon ziemlich früh.
Also auch jetzt den Beat, einfach nur so, wenn du, sag ich jetzt mal, so eine Beatskizze hast, die bouncest du dann schon?
Die bounce ich schon und bin dann, ich lebe halt immer nur in Musik, ne? Das heißt, wenn ich dann irgendwie mal rausgehe, spazieren gehe, höre ich mir das an und denke mir dann so, okay, wenn ich wieder zurückkomme, könnte ich jetzt irgendwie, jetzt ist irgendwie zu viel Bass drin, ne? Das ist einfach zu viel, das ist ja ein großes Problem, sind die unteren Mitten. Ich liebe das da immer, wenn es schön rumpelt und das ist halt manchmal einfach auch.
Am Ende ist es immer zu viel, ja, genau.
Ja.
Auf den anderen Anlagen ist es immer zu viel. Es ist nur im Studio, es ist geil.
Das ist halt auch, ja, und dann justiert man ja immer schön und dann hat man ja auch das Problem, dass man ja seine, da gibt es ja auch die tausende Memes, ne, dass man seinen Mix Alternative 1.2 bis Mix Alternative End Final Version 135.7 auflistet und das ist halt wirklich bei mir so. Da sind zum Teil, das ist so viel Festplattenspeicher, ist wahrscheinlich nur weg mit diesen ganzen Abläufen, die ich mir dann mal save. Da müsste ich eigentlich mal aufräumen. Wobei es manchmal auch wirklich geil ist, wenn du nach 5-6 Jahren wieder zurück zu einem Beat gehst, weil du irgendwie Samples suchst oder keine Ahnung, du hast den irgendwie, gehst, das ist ja auch wieder ein bisschen wie Zeitreise, finde ich manchmal, wenn man so alte Beats kramt und man findet irgendwie alte Presets und manchmal sind auch irgendwie aus Studio-Sessions alte Fotos attached bei den ganzen, weil ich manchmal Fotos auch in die Ordner reinpacke und dann bist du so, wow, krass, was war da los? Und das finde ich dann schon irgendwie spannend, wenn du dann auch direkt hören kannst, was du gemacht hast und dann so durch die ganzen Steps gehst und auch merkst, wie du dich weiterentwickelt hast, ne? Also wenn ich meine Beats von früher höre, dann hat sich da schon viel verändert.
Und wenn du die rausrechnest, also ich zum Beispiel, ich rechne den Beat echt erst super spät raus, ne? Also ich, vielleicht arbeite ich auch langsamer oder so, ne? Aber ich, bei mir dauert so ein Beat ja auch mal ganz locker mal einen Tag oder zwei. So, ne? Bis, also jetzt nicht am Stück natürlich, aber so, ich habe dann, weiß ich nicht, arbeite ich irgendwie 3 Stunden da dran und dann bin ich aber erst irgendwie, dass ich sage, ja, okay, jetzt ist da, das steht ja so grob, aber das Arrangement ist noch nicht perfekt oder keine Ahnung, hier fehlt mir noch irgendwie ein C-Part oder irgendwas.
Mhm.
Oder den Mix, der Mix ist noch nicht so geil. Und dann finde ich das irgendwie total blödsinnig, mir das schon rauszurechnen. Dann wird der halt so lange, bis der, sag ich mal, bis ich das Gefühl habe bei dem Ding, okay, das hat jetzt wirklich was, das ist irgendwie cool. Und dann rechne ich es raus. Und dann mache ich aber auch gar nicht nochmal so 1000 Gegentests. Also ich höre mir das dann natürlich nochmal im Auto an irgendwie. Und dann vielleicht mache ich nochmal irgendwie so ein, dass ich nochmal was ändere da dran, wenn mich das irgendwie stört. Und dann geht es ja erstmal in diesen, okay, da ist jetzt ein Beat und der ist jetzt irgendwie da und jetzt kann man gucken, was man daraus macht. Ne? Also dann geht man natürlich nochmal in den Mix, aber so um diesen ersten Moment, diesen ersten Premix quasi zu haben. Und es gibt aber ganz viele Projekte bei mir, wo ich in diese Phase gar nicht erst komme. Und das ist manchmal echt witzig, weil da sind sozusagen dann offene Projekte, in die ich noch rein kann, aber die sind halt nie rausgerechnet. Und dann weiß ich manchmal gar nicht mehr, was das überhaupt für Projekte waren und mache die dann auf und dann denke ich so, ach, das war das? Ah, okay. Aber also, das dauert dann viel länger, als wenn ich da überall einen Bounce gemacht hätte und einfach so durchskippen könnte. Aber ich bin dann überfordert und weiß gar nicht, wo ich die hinspeichern soll. Nach was soll ich die irgendwie ordnen? Nach Zeit? Also wann habe ich das gemacht? Oder packst du das dann immer in den Ordner des Projektes rein, dass da der Bounce mit drin ist? Ich habe eigentlich so einen extra Ordner, wo dann so, der heißt bei mir Projekte Audio. Das sind dann quasi alle Audiodateien der Projekte drin. Das wird dann aber auch so ein riesen Friedhof mit so Songnamen, die auch total undienlich sind. Mhm. Also zumindest nummeriere ich die immer so. Also wenn ich den Bounce mache, dann mache ich so eine Nummerierung vorne. Da ist dann halt die Nummer des Projektes. Und das zieht sich dann eigentlich quasi die ganze Zeit immer durch in der Namensnennung, damit ich zumindest immer weiß, welches Projekt das war. Auch wenn dann irgendwann der Beat mal anders heißt oder der dann so heißt, wie der Song dann später heißt. Ja. Aber es wird trotzdem so ein Riesenfriedhof von allen möglichen Genres und Styles und ich finde das dann total unübersichtlich. Wie löst denn du das? Also dieses Raus, wo gehen die hin bei dir, die Bounces?
Naja, ich habe auch eine Ordnerstruktur auf einer separaten Partition bei meinem Mac und ich unterteile das immer nach Monaten. Und ich schreibe dann immer, was ich Januar 2015 und jetzt sind wir halt im Juni 2020. Dann habe ich später, habe ich es dann zweifach leichter. Ich kann mir dann irgendwie besser vorstellen, wo ich das schnell finden kann, wenn die Suchfunktion nichts bringt. Und beim Apple oder beim Mac kannst du ja, gerade suche ich da manchmal nicht nach Titeln, weil da die Suchfunktion nicht die beste ist, suche ich nach Datum und dann finde ich die, glaube ich. Also bisher hat es immer geklappt, dass ich die super schnell gefunden habe.
Und taggst du die irgendwie noch? Also so.
Ich tag die Beats immer mit Namen. Und da, weil das Problem, oder was ich habe früher angefangen auch mit Zahlen zu arbeiten und habe dann aber ganz schnell gemerkt, dass ich ja bei einem Beat, wenn ich den mache, ich habe eine Idee. Manchmal war es ein Vocal Chop, der sagt irgendwie, keine Ahnung, Out of the Dark oder was weiß ich. Dann nenne ich diesen Beat Out of the Dark und du gibst damit auch dem Künstler schon sozusagen eine Idee. Ne? Das heißt, er hört den Beat an, den fühlt er vielleicht und auf einmal kommt dann in seinem Kopf auch irgendwas, ey, ich kann auf dieses Sample jetzt zugreifen. Und das war auch schon so oft, dass es halt auch, jetzt muss ja kein Vocal-Chop-Sample sein, kann ja auch ein ganz normaler Beat sein, dass ich da einfach, so war es bei R. Rugged Man, dass ich da einen Track, der hieß dann einfach nur Super, keine Ahnung, und dann wurde das irgendwie der Titeltrack von seiner EP und er hat den Super genannt. Das triggert halt manchmal auch den Künstler mit an und du kannst so ein bisschen drauf eingreifen, obwohl du eigentlich mit ihm so gar nichts zu tun hast, wenn du deine Beats rausschickst. Habe ich mir so ein bisschen angewöhnt. Außerdem ist das ja auch irgendwie, macht das ja auch Spaß. So,
ja, nee, also trotzdem einen Namen geben, tue ich den ja auch. Aber ich habe halt, am Anfang steht sozusagen einmal die Nummer und dann steht halt der Name des Beats.
Ah, okay.
Also jetzt, das ist jetzt nicht nur Beat 1075 oder so. Das wäre ein bisschen sehr emotionslos, da gebe ich dir recht.
Das war am Anfang bei mir so. Da habe ich auch gemerkt, so, das war dann irgendwie gefühlt ein IT-Projekt eher. Da kam kein Wipe auf.
Ja, vor allem, man kann sich auch gar nicht mehr dran erinnern. Und wenn dann der Künstler da irgendwie dann durch seinen Beat-Ordner geht und dann denkt, oh, der Beat, den ich gestern hatte, welcher war denn das? Und dann guckt er da und sieht irgendwie 20 Nummern und denkt sich so, okay, scheiße, welcher war denn das jetzt? So, also von daher.
Hey, wenn ich überlege, ne, man gibt ja manchmal Namen aus Lebenssituationen, jetzt, was weiß ich, Heartbroke, dir ist das Herz gebrochen worden, du bist voll am Arsch und machst diesen Beat und dann hörst du 6 Jahre später wieder rein und denkst dir nur so, was bin ich für ein Opfer gewesen? Warum habe ich mich da so verrückt gemacht? Aber es ist wie eine Zeitreise, ne?
Das ist so geil. Guck mal, ich guck gerade hier durch meine Ordner und gucke, wie die Sachen so heißen. Ich habe hier einen, der heißt Valomat. Da habe ich wahrscheinlich irgendwie gerade kurz vorher den Valomat gemacht. So. Hast du auch so geile Namen? Warte mal, ich gucke, ob ich hier noch
was. Was heißt geile Namen? Ich nehme halt schon, wenn ich ehrlich bin ich nämlich eigentlich alles englischsprachig.
Ja, ich nenne die auch meistens englischsprachig.
Das stimmt. Aber es liegt auch nur daran, dass ich da einfach sehr, sehr viel rausschicke nach Amerika. Deswegen. Und wie gesagt, diese Trigger-Sache ist halt einfach, das ist Gold wert. Das ist auch bei den Samples so, dass man manchmal Samples irgendwie benennt nach einem gewissen, keine Ahnung, du hast ein Gefühl für die Sample, das könnte jetzt irgendwie für J. Cole passen oder nennst du es, was weiß ich, keine Ahnung, Cold World, whatever. Ja. ich bin ja jetzt auch nicht der Kreativste, aber manchmal triggert das halt den einen oder anderen an und deswegen, weiß ich nicht, bleibe ich, glaube ich, dieser Linie treu. Aber was halt ganz wichtig für mich ist, ist halt diese Ordnerstruktur, dass ich jeden Monat habe und ich habe auch noch natürlich einen Ordner, das habe ich auch erst vor ein paar Jahren angefangen, da sind die unfertigen Projekte, die packe ich da rein. Aus dem Grund, dass ich gemerkt habe, wenn du immer machen bist und du machst Beats jeden Tag und du vergisst einfach super viele Ideen, die du gemacht hast, die vielleicht geil sind, aber dann, was weiß ich, kommt ein Anruf rein, du hast nicht fertig gemacht oder hast ein Meeting und die gehen verloren oder ich habe Sessions manchmal, gerade früher oft, du hast 2 Tage mit einem Musiker und du machst irgendwie 15 Ideen. Und 2 arbeitest du aus und der Rest liegt dann auf der Festplatte und du vergisst es.
Ja, genau, aber was machst du? Die rechnest du dann nicht raus? Das ist das, was ich ja vorhin meinte.
Doch, ich rechne die Sachen schon raus, aber ich habe ja in meiner Ordnerstruktur. Und das ist ja dann für mich trotzdem, ich gehe dann einfach weiter. Ne? Ein Monat geht schnell rum und dann bist du nicht mehr im Juli-Ordner. Das heißt, du guckst gar nicht so richtig rein und schwuppdiwupps ist ein halbes Jahr rum. Und ich habe gemerkt, wenn ich jetzt so diesen Unfinished-Ordner habe, manchmal ist es ja so, du kommst auf keine Idee, bist irgendwie stuckt. Da ist es von Vorteil zu wissen, ey, hier ist ein Pool, da kann ich mich mal dran bedienen. Oder irgendein Rapper kommt und sagt, ey, hast du Beats in dem Style und du hast nichts mehr in deinem Katalog. Und dann gehst du schnell durch und guckst, okay, was ist denn hier, was geht denn da noch, den kann ich ja irgendwie fertig machen. Ja. Weil sonst würde ich den in meiner Ordnerstruktur, das wären verlorene Schätze irgendwie.
Ja, okay. Da müsste ich wahrscheinlich tatsächlich mal noch ein bisschen besser bei mir aufräumen. Ich habe prinzipiell das Gefühl, wenn mich jemand nach Beats fragt, was haben wir vorhin gesagt, 1000 Beats auf dem Rechner. Wenn mich einer nach Beats fragt, dann denke ich immer so, nee, die sind gerade aus. Ich habe immer das Gefühl, ich habe nichts. Ich denke immer so, ja, ich habe, wir haben nur noch letzte Kollektion vom letzten Jahr. Das ist nicht gut. Und das ist echt verrückt. Wahrscheinlich bin ich da auch zu perfektionistisch und denke dann immer so, es muss total, es ist eigentlich nur das geil, was ich gerade jetzt fertig gemacht habe. Und alles, was schon irgendwie so einen Monat alt ist, dann ist schon so, fühle ich irgendwie nicht mehr. Weiß auch nicht warum.
Aber
und das ist aber Quatsch. Ich weiß das.
Aber du gehst ja auch nicht offensiv an die ganze Sache ran. Du guckst ja, wer sich bei dir meldet und oder seitdem du findest einen Artist cool und dann machst du was dafür. So wie ich das aus der Vergangenheit von dir kenne, ne? Also ja, ist jetzt keiner, stimmt, der jetzt sagt, ey, ich habe jetzt hier 20 Beats, ich habe hier einen Katalog und jetzt let's go, ich gehe jetzt raus, schick die raus an alle möglichen Leute, nerv jeden.
Ja, stimmt, weil da ist der Approach ist halt immer, ich denke halt immer in Songs, ich denke eigentlich gar nicht in Beats. Ich denke nicht ich mache jetzt einfach Beats und das befriedigt mich irgendwie nicht so richtig. Ich will ja dann, ich denke quasi schon so, okay, wie klingt denn das Ding am Ende? Bevor ich den Beat quasi anfange, denke ich halt schon, okay, was würde ich denn jetzt gerne für einen Song machen? Mit welchem Artist oder was auch immer? Und dann mache ich den quasi. Und wahrscheinlich sitze ich dann auch deswegen so lange da dran, bis der dann was fertig ist, so, weil ich halt nicht dieses freie Herangehen habe ich halt sehr selten, dass ich einfach mal so sage, ich mache jetzt einfach mal Beat und für Rap so und gucke halt mal, was wie der wird und dann mache ich noch einen, sondern es ist immer schon sehr konkret, so irgendwie, okay, der braucht jetzt, der will jetzt neue Beats haben für das und das Album, okay, wie soll das Album klingen, was ist da meine Idee dazu, so, und dann muss das relativ konkret sein. Und dann finde ich es irgendwie schwierig, weil dann tatsächlich gar nicht so viele Beats da sind. Es sind natürlich immer mal welche übrig, die dann irgendwie doch nicht zu einem Song wären oder was ich, wo dann der Künstler das nicht feiert oder was auch immer. Aber die sind dann halt auch so in meinem Kopf wahrscheinlich schon so verheiratet mit diesem anderen Künstler, für den die eigentlich gedacht waren, dass ich dann gar nicht darauf komme, das vielleicht jemand anders mal zu schicken. So.
Ja, das kenne ich. Und das ist ja auch so ein ganz großes Ding bei diesem Mo Beats, Mo Problems, ich nenne es mal Phänomen. Also ich habe zum Beispiel auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen irgendwann den Überblick verloren. Und man denkt ja immer von sich aus, dass die neuen Beats, die man macht, das sind die besten.
Ne? Ja, das sind die auch. Punkt.
Sind ja die besten. Und dann schickst du diese besten Beats raus und dann ist manchmal das Feedback, ja, irgendwie klingt das nicht so, was ich sonst von dir bekomme und denkst nur so, Alter, jetzt klingt das doch echt geil, jetzt sind doch die Mitten super, der Bass kickt geil, die Kick ist doch super. Ja, aber ey, Bro, ich fühle das irgendwie nicht so, deine alten Sachen, die sind irgendwie geiler. Und dann schickst du halt Sachen, die nicht gepickt worden sind, aus deinem, ich sag mal, ich würde es jetzt nicht Müllordner nennen, aber halt einfach so die Sachen, die ich ja nicht lösche, landen halt auch irgendwo. Und dann schickst du die raus und dann ist es so, ja, ey, das ist genau das, was ich wollte. Super, ey, mega, geil. Und du bist selber nur so, ah. Und dann fängt nämlich der große Hustle an, nämlich, ey, hast du die Session noch? Ne? Und dann gehst du zurück, du hast zwar deine Strukturen, alles da und du denkst so, ja, gefunden. Wie geil, mein System funktioniert. Du klickst auf die Session drauf, sie öffnet sich und auf einmal merkst du, oh, Plugin funktioniert nicht. Oh, das Plugin ist weg. Wo sind denn die Drum-Samples hin? Oh, scheiße, die habe ich ja gar nicht mit rausgebounced. Oh, das war ja noch mit Battery. Oh, ich habe Battery ja gar nicht mehr. Das war ja gecrackt. Oh, shit. Und das ist so eine Sache, wo ich ganz oft jetzt prophylaktisch oder sagt man das nur Zahn?
Naja, vorsorglich quasi.
Vorsorglich? Ja. Ja, jetzt war ich, okay. Vorsorglich gehe ich halt hin und render zum Beispiel MIDI-Spuren. Das heißt, ich freeze die und
machst bin dann auf jeden Fall.
Ich mache daraus kein Audio, sondern ich lasse sie gefreeze. Das heißt, falls ich nochmal zu MIDI-Files zurück will, wobei neuere Programme, Studio One macht das auch ganz gut, die behalten beides, die MIDI-Programme und dann eine Audiospur, aber in Ableton ist das noch nicht so, dann habe ich wenigstens, wenn ich die Session in 5 oder 6 Jahren nochmal aufmache, den Sound noch. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn du ein VST-Plugin hast, das damals diese weißt du, als es von 32-Bit auf 64-Bit umgestellt worden ist. Ey, ich musste so viele Plugins einfach, die ich sehr oft benutzt habe, die gab es dann halt einfach nicht, die konnte ich nicht nutzen. Und diese ganzen VST-Rapper oder Rap, keine Ahnung, wie man das nennt, diese Konvertierer-Programme, das war dann immer so umständlich, über irgendwelche Bridges zu arbeiten.
Ja, und dann sind, die immer irgendwann abgestürzt. Und ich weiß. J-Bridge hieß das, glaube ich.
J-Bridge, genau.
Ja.
Und du musst jetzt überlegen, jetzt mal in die Zukunft gedacht. Ne? Deswegen bin ich ja ein ganz großer Audio-Fan und habe gerne alles in Audiospuren. Ist ja auch, jetzt überleg mal, die Systeme verändern sich. Apple hat jetzt ja angekündigt, dass sie nativ gehen wollen oder native gehen wollen. Das heißt, sie machen stellen einen eigenen Prozessor und einen eigenen Mikrochip. Ich bin jetzt nicht der IT-Nerd, aber auf jeden Fall gibt es dann die Möglichkeiten, die Sachen auf dem iPad laufen zu lassen. Und wer weiß, in welche Richtung das alles noch geht und irgendwelche Entwickler dann auf einmal nicht mehr nachkommen oder keinen Bock mehr haben, jetzt für die Mac-Plattform das zu entwickeln und du hast Plugins und du willst dein neues System, setzt du auf diesem System auf und auf einmal gehen diese ganzen Plugins nicht mehr. Das ist dann immer so...
Deswegen bin ich ja mit Windows.
Ey.
Wenn es das
in 5 Jahren noch gibt.
Okay. Lass uns jetzt nicht diese Windows-Apple-Diskussion aufmachen, auf keinen Fall. Nein,
aber es ist halt... Ja. So, ne, und das ist halt, das habe ich sehr oft gemerkt, wenn man halt das wirklich professionell betreibt und auch langfristig dabei ist. Es ist halt schon wichtig, dass man sich eine Struktur anschafft und da einfach weniger Kopfweh hat, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres. Ich glaube, viele kennen das auch. Du hast den Artist, du arbeitest seit 3 Jahren drauf hin und auf einmal meldet er sich und er will diesen Beat haben und du denkst nur so, oh, wie geil ist das denn überhaupt? Und auf einmal fangen deine Knie an zu schlottern, weil du siehst so, okay, scheiße, das ist ja ein Beat von 2014, den habe ich ja noch auf einem alten System gemacht und da fängt die Suche an. Ne?
Oder du kriegst es einfach gar nicht mehr geschissen. Und musst die nachbauen. Das habe ich einmal gemacht für Lars Unlimited war das. Schöne Grüße an Lars. Und dann habe ich diesen, ich habe glaube ich allein einen halben Tag damit verbracht, ich weiß gar nicht, warum das nicht mehr ging, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich einen halben Tag damit zugebracht, ich wusste nicht mehr genau, mit welchem VST ich diesen Sound gemacht habe. Der Sound war halt so ausschlaggebend dafür. Also habe ich einen halben Tag damit verbracht, alle meine VST-Instrumente nach Presets durchzugucken, die irgendwie so klangen. Und irgendwann habe ich es gefunden. Und dann habe ich das wieder nachgebaut, die Melodien und so, das ging ja alles noch halbwegs. Und dann die Drums und natürlich denkt man dann gleich so, ja, jetzt pimpe ich den irgendwie gleich und mach den noch geiler und so. Und hatte dann das A Cappella schon, weil er über die MP3, die ich ihm geschickt hatte, aufgenommen hatte. Mhm. Und dann habe ich das so gebaut und war so in meiner Welt, ja, war ich so, boah, geil, das klingt jetzt viel geiler als vorher, so voll gut, richtig gut, dass ich das noch gemacht habe, so. Schick ihm das wieder zurück und sag so, hey, hier, guck, ich habe nachgebaut und so, aber voll geil jetzt, so. Und dann kam natürlich zurück, was zurückkommen musste. Ja, aber irgendwie, ja, ich fühle das irgendwie nicht so richtig. Ah, nee, das muss irgendwie so wie das Original. Und dann habe ich dann nochmal einen halben Tag irgendwie alle Änderungen, die ich für besser hielt, wieder zurück und so. Am Ende haben sie die blöde MP3 einfach genommen, die quasi so irgendwie so kacke klang, wie sie halt klang, und haben das halt released. Ging irgendwie auch so, ne? Also am Ende geht's dann irgendwie immer. Und wenn, also das einzige Problem ist ja, wenn jemand tatsächlich sich dann auf diesen Beat festgesetzt hat und du dann noch rumarrangen willst und dann sozusagen plötzlich Sounds fehlen und du dann den nicht mehr reproduzieren kannst. Wenn du selber dann irgendwie sagst, oh, den Beat würde ich ja eigentlich jetzt gerne nochmal für dieses oder jenes benutzen und jetzt merke ich, ach krass, scheiße, da fehlt mir ein Sound. Da habe ich mich so von verabschiedet, okay, dann nimm dir 10 Minuten Zeit, bau das halt irgendwie wieder nach und das klingt dann vielleicht slightly different, aber das ist dem Zuhörer völlig Wurst, weil der kennt das Original nicht so, ne? Und deswegen ist es auch manchmal nicht ganz so schlimm. Kriegt halt einen anderen Approach. Aber das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, oh nein, jetzt musst du das alles nachbauen oder nein, jetzt kriegst du das Placement nicht oder was auch immer. Es war so ein bisschen nervig, ist aber auch schon Jahre her. Also wirklich sehr lange. Seitdem ist es mir zum Glück nicht mehr passiert, dass ich Sachen nicht mehr...
Oh oh, nicht wir mehr hören uns in 2 Sendungen mal darüber.
Aber genau, wie ist denn im Moment dein Backup-Game?
Mein Backup-Game?
Wie machst du das denn? Also das tatsächliche Sichern nicht nur von Plugins, sondern tatsächlich, dass am Ende nicht die Daten weg sind.
Das Ding ist, mir ist es einmal passiert, dass mir eine Festplatte wirklich runtergefallen ist. Ganz am Anfang, das war irgendwann 2.1 oder 2.2. Und ich ging nicht mehr. Mhm. Konnte nicht reparieren. Das war damals auch noch nicht so fortgeschritten. Hab's einer IT-Firma gegeben. Die haben es auch nicht mehr recovern können. Das waren damals noch keine SSD-Festplatten. Das waren halt einfach, ne, wenn da dieser Kopf irgendwie abgebrochen ist, dann ja, ist es echt schwierig. Das hat mir dann so gezeigt, okay, ich muss Backup machen. Und seitdem habe ich...
Wie viele Beats hast du da verloren?
Es war am Anfang, ich glaube, vielleicht waren es 60, 70. Aber es war damals, am Anfang war es schon scheiße. Ne? Ich hatte ja von allen noch die Bounce, weil ich habe ja damals alles auf der MPC gemacht. Das heißt, die Beats selber waren nicht verloren. Es waren einfach die Mixe oder das, wie ich noch was drüber gespielt habe.
Ja.
Aber es war halt ärgerlich, weil ich dann bei vielen Sachen einfach wieder zurück zur MPC musste, die neu rausspielen. Zum Glück war mein Setup damals sehr klein. Es war ein Mikrokorg und eine MPC. Das heißt, alle Synthesizer konnte ich auch locker wieder einspielen.
Und hattest du aber trotzdem die Bounces davon, hattest du noch? Also die
Wave-Files sozusagen.
Den fertigen Beat, so wie er quasi dann den klang, den hatte ich als Referenz.
Die hatte ich noch.
Okay.
Die hatte ich noch als Referenz. Die waren auf meinem Laptop damals. Oder war es ein Laptop schon? Nee, es war ein PC. War nie gespeichert. Und die externe Festplatte war halt, weil mein PC nicht so genug Speicher hatte damals, war es halt eine externe Festplatte, ne? Ja, auch wenn du mal in andere Studios gegangen bist, dass du dann nicht irgendwann nur mit CD rumläufst, sondern auch schon irgendwie eine Festplatte hattest. Das war ja damals, wie viele Gigabyte waren das dann? Ich glaube 128 Gigabyte und du warst so der King.
Ja.
Da habe ich schon gemerkt, dass es so wichtig ist. Und seitdem, ich habe alles doppelt und dreifach gesichert. Ne? Klar, wenn jetzt irgendwas im Haus passiert und Feuer, das ist auch nicht safe. Ne? Du kannst die Sachen ja nie richtig safe sein, aber das ist auf jeden Fall ein besseres Gefühl, wenn du weißt, dein ganzer Katalog ist nochmal sozusagen gebackt up. Ich hatte einmal das Problem, dass ich weiß nicht, warum das so war, ob die File korruptet war, aber ich konnte eine Session nicht aufmachen für einen sehr, sehr wichtigen Track. Was war das denn nochmal? Das war Nipsey Hussle mit den Slawson Boys. Und die wollten, dass ich das war für Mixtape, und die wollten, dass ich das irgendwie auch mixe. Also alles damals low budget bei den Jungs, und habe ich gemeint, ja klar, mache ich. Und ich konnte die Datei einfach nicht mehr öffnen und habe auch zu Ableton Support geschickt, die konnten das auch nicht lesen, die haben nur irgendwie gesagt, dass da irgendwas corrupted ist. Und das war so ein bisschen der Punkt, wo ich auch gemerkt habe, so ey, ich will das nicht nur einmal gesaved haben, sondern mehrmals. Und dann habe ich halt einfach einen NAS-Server gehabt und habe das einfach doppelt gespiegelt. Und dann hatte ich immer das Gefühl, so ey, wenn das jetzt nicht klappt, habe ich nochmal was anderes. Klar, wenn du eine Sache abspeicherst und die dann schon irgendwie korruptet beim Abspeichern, das kann ja mal passieren, ne? Du speicherst was ab, denkst, das ist schon abgespeichert, machst den Laptop aus oder er fährt runter oder den PC und das war noch nicht, weil es noch im Hintergrund gelaufen ist und du hast nicht gecheckt, dann kann es halt auch passieren, dass die Dateien am Arsch sind. Wobei die Systeme heute echt, die haben echt was gemacht, diese Autosave-Funktion.
Genau, das kenne ich ja auch noch von früher, dass da mal so eine Datei nicht mehr aufging oder so ein Projekt. Und aber ich mache mittlerweile, glaube ich, immer so alle 10 Minuten macht der so ein Autoback, so ein Autosave. Und dann, klar kann das auch mal passieren, dass sich auch mal was aufhängt oder so. Ne? Das ist, es ist jetzt nicht mehr so viel wie früher, so, weil ich auch früher natürlich mit ganz viel nicht lizenzierter Software gearbeitet habe, die natürlich vielleicht auch manchmal nicht ganz so gut funktioniert hat mit jedem System. Da ist sowas öfter passiert. Jetzt passiert das eher selten, dass quasi mal so ein System ausfällt. Aber passiert immer noch ab und zu. Bloß dann gehe ich halt 10 Minuten zurück im schlimmsten Fall und bin halt dann in dem Stand vor 10 Minuten. Und das kann ich mir dann immer gerade noch so merken im Kopf, was ich die letzten 10 Minuten gemacht habe. Und da ist es dann meistens okay. Aber wenn du damals quasi nur dieses eine File hattest, was du immer überspeichert hast und das dann kaputt war, dann hast du natürlich ein Problem. Dann kommst du quasi nicht mehr rein in dieses Projekt. Was hast du dann gemacht? Hast den Jungs gesagt, habe ich fett gemixt? Hast du denen die Wave wieder zurückgeschickt?
Du lachst, ich habe die damals meinem Engineer Volker Gebhardt gegeben und der hat sein Magic gemacht und mit der Wave-File und hat das rübergeschickt, ist auf Mixtape rausgekommen, hat sich keiner hat beschwert. Ich war so, okay, cool. Aber es ist halt ärgerlich, wenn du halt wirklich so Geschichten hast. Auch schon da gewesen, dass das mit einem Major-Artist, KD hieß der, das war mein erster großer Major-Release 2005, mit Universal, Verträge waren da, alles super, alles toll. Hat Two-Track-mäßig aufgenommen und es war damals auf der MPC gemacht und ich habe die Disc nicht mehr gefunden. So, ich hatte nur den Two-Track und ich habe die Disc einfach nicht mehr gefunden und das war dann ein bisschen kompliziert. Mein Management hat das damals so dann auch geregelt und das war auch alles cool, aber das war wirklich, ich weiß noch, das war richtig kopfig.
Also hast du die
ganze Disc?
Hast du dann nicht mehr gefunden und hast dann mit dem Two-Track rumgeschnitten oder was zum Arrangieren?
Ich habe mit dem Two-Track das so rumgeschnippelt und gemacht, dass es irgendwie eine gewisse Dynamik hat. Heute ist es ja noch viel einfacher. Du kannst ja mit Ozone, kannst ja noch die Drums irgendwie lauter oder leiser machen, selbst in einer bestehenden, kompletten Audio-File. Das ist ja verrückt. Oder ein Bass leiser oder die Vocals leiser, lauter. Also du kannst mit diesen ganzen AI-Techniken, das ist verrückt. Aber damals ging das nicht so und das war halt dann echt sehr viel nettes Zureden. Und das war halt auch für mich voll blöd, weil du warst am Anfang, es war voll unprofessionell.
Das glaube ich.
Und deswegen auch mit vielen Jungs und jüngeren Producern, mit denen ich arbeite, da kommt das ja auch ständig vor. Und das kommt auch nur vor, nicht weil die verplant sind oder weil die verpeilt sind, sondern weil man da einfach unerfahren ist und sich gewisse Dinge einfach nicht backupt und saved und auch seine Systeme, viele haben ja nicht mal ein Backup von ihren, sagen wir jetzt mal, Windows oder Apple-System. Das ist so wichtig, eine Time Machine Backup zu machen. Auch aus dem Grund, dass es gibt manche Plugin-Hersteller, die gibt es gar nicht mehr. So, da habe ich ein iLog, da ist das alles drauf. Wenn die jetzt irgendwann weg sind, keine Ahnung, dann muss ich irgendwo wirklich in irgendeiner, ja, auf den alten Seiten von früher rumsuchen und hoffen, dass ich noch irgendwelche Links finde, die nicht irgendwie schon längst abgelaufen sind.
Ja, ich kann meine Story noch erzählen. Ich hatte mal zu diesen alten Seiten, ne? Ich habe mal, also es ist schon auf jeden Fall schon eine Weile her. Ich will gerade gar nicht sagen, also, weil dann kommt nachher noch irgendjemand. Auf jeden
2017?
Fall, das war, nein, so, nee, das ist schon länger her.
Ja, ich weiß natürlich.
Also und auf jeden Fall hatte ich damals ein Plugin-Bundle, das waren so Mix-Plugins, und habe die drauf gehabt und mit denen gearbeitet. Und dann habe ich irgendwann gedacht, oh, guck mal, da ist jetzt so ein Update. Und dann gab es zu diesem Update so eine Free-Variante auf diesen Seiten. Und dann habe ich mir die installiert und dann hat es die gesamten, alle Projekte, die ich hatte, hat es quasi so überspielt, dass zwar diese die Plugins dann noch drin waren in den Projekten, aber alle in ihrem ursprünglichen Preset-Standardeinstellung, also in ihrer Initialeinstellung. Mhm. Das heißt, meine Mixe klangen wie scheiße. Also das war quasi unmöglich, das alles wieder zurückzustellen, weil da waren ja teilweise in einem Projekt irgendwie 20 verschiedene von diesen Plugins drin und alle sind jetzt plötzlich nicht mehr in der Einstellung, wie sie waren, sondern in ihrer Standard-0-0-Einstellung. Es war...
Magic was gone.
Es war auf jeden Fall... es klang halt, als hätte das ein Dreijähriger mit Augen zu irgendwie gemixt. So. Das war richtig, richtig behindert. Und dann dachte ich so...
Ey, wer weiß, vielleicht ist das heute der Sound.
Ja, genau. So.
Glaubst du nicht?
Ich glaube nicht, nein. Es war auf jeden Fall... Das so zum Thema... mit so Sachen arbeiten. Das ist für den Moment immer geil, aber am Ende... hast du immer, fick dich das irgendwann. Aber es ist am Anfang, musst du das so machen, weil du kannst ja jetzt nicht irgendwie so viel Kohle ausgeben, um die ganzen Sachen zu kaufen. Das ist ja, haben wir ja schon drüber erzählt, letzte Woche, ne, wie viel Geld da rausgeht für irgendwie digitale Plugins einfach nur. Dass man sich dafür auch zwei Moog Ones und Memory Moogs kaufen kann oder so, ne? Das hast du ja schön ausgerechnet. Wer nicht, hört nochmal in die Folge Analog versus Digital rein.
Ja. Ja, ey, du, wie gesagt, wir haben alle damit angefangen, ne? Also.
Ja, ist auch
völlig. Ich kenne keinen Producer, der das nicht gemacht hat.
Ja, und
ich kenne auch Entwickler, die das. Ja. Ich glaube auch, dass das von Entwicklern auch so gemacht worden ist, dass deine Plugins dann auf einmal nicht mehr funktioniert haben, dass du gedacht hast, oh Scheiße, das muss ich mir kaufen. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie dann irgendwann gesagt haben, komm, wir stellen dann mal eine neue Version rein, weil, kenne ich die eine oder andere Story.
Okay. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass es auch trotzdem, selbst für diese Plugin-Hersteller, auch gar nicht so ungewollt ist, weil... Also wenn du anfängst und du, also meine erste DAW war auch gecrackt. So, ich glaube, wir waren so broke und so Gangster. Wir hatten, glaube ich, sogar eine gecrackte Windows-Version und also es war alles gecrackt auf dem Rechner. Und ja, aber am Ende, wenn du das Ding dann wirklich nutzt und du dich und das dich überzeugt und das vielleicht am Anfang verfügbar gewesen ist, ne? Und sagen wir mal, damals hätte es vielleicht nicht Cubase nicht gecrackt gegeben, sondern es hätte, weiß ich nicht, irgendeine andere DAW gecrackt gegeben. Hätte ich vielleicht die genommen. Und dann hätte ich damit angefangen und dann hätte ich mir später die gekauft. Weil irgendwann, wenn du es dann tatsächlich so ein bisschen professionell machst, dann willst du diese ganzen Features haben und du willst auch mal updaten können und dies und dann kaufst du dir das nach und nach. Und alles das, was du wirklich benutzt und was du gecrackt hast, das wirst du in deiner Laufbahn dann irgendwann dir immer noch mal kaufen. Genau aus dem Grund, weil du dann auch sicher sein musst und weil du so viele Projekte damit gemacht hast, dass du weißt, scheiße, wenn das irgendwie wegbricht, so, dann sind alle Projekte im Arsch. Also musst du es sowieso irgendwann kaufen. Von daher finde ich das eigentlich auch gar nicht schlimm. So, die sollen ja sich gar nicht so, die sollen sich gar nicht so aufregen. Alle. Aber wir können da ja vielleicht mal mit einem Plugin-Hersteller drüber reden, ob das tatsächlich.
Ich glaube, wenn du
das
wirklich
so easy sehen.
Ich glaube halt, wenn du wirklich da am Anfang bist und du baust dir da in einer Plugin in dieser Welt, die ist ja auch hart umkämpft, ne, was auf, dann tut das schon weh, wenn alle dein geiles Plugin benutzen, aber, ja, aber keiner bezahlt.
Ja, aber wenn sie es alle benutzen, dann reden auch alle drüber und dann werden es auch mehr Leute kaufen. Also das ist doch, weißt du, ist dieselbe Sache wie mit der Musik, so, wo alle gesagt haben, ja, aber die laden sich das alle kostenlos runter und ja, dann kommst du aber zu deinen Konzerten. Im nächsten Jahr auf der Tour dann.
Wenn du das nächste Jahr dann noch am Start bist, als Entwickler, wäre echt eine geile Sache, so einen Entwickler mal zu treffen und mal mit dem zu quatschen, weil das ist eine Sache, das interessiert mich mal wirklich so,
ja,
was das
stimmt.
Einfach generell für einen Riesenaufwand sein muss, weil ich habe mal da vor ein paar Jahren für Sonic Project, die haben OBX Nachbau als Plugin rausgebracht und da war ich so Testperson, habe ich mit dem super lange gequatscht und der war auch schon über 50, der das codiert hat und das war echt spannend, weil der hat da echt 4 Jahre in die Entwicklung reingesteckt. Also jeden Tag hat er da rumgebastelt und wollte den Sound, dass er wirklich so klingt wie der OBX.
Was ist dann rausgekommen?
Das kam raus. Gibt's auch jetzt immer noch, kann ich auch empfehlen. Ist ein super Plugin. Sonic Project ist eine ganz kleine Schweizer Firma. Es ist wirklich sehr, sehr gut emuliert. Super Sounds. Ich habe es super vielen Freunden schon empfohlen. Das ist, ja, sehr gutes Plugin. Kann ich nur empfehlen.
Wenn man auch, du hast doch einen OBX bei dir stehen, ne?
Den von Prophet, ja.
Ach so, okay. Also, einen also, halben.
Was heißt, Entschuldigung, na, was sage ich denn? Von Prophet. Er ist von Dave Smith.
Ja.
Ist ein OBX, ja. Genau. Und, genau.
Ja. Ich habe mir dann tatsächlich, nachdem wir sogar in diesem Podcast, in irgendeinem Podcast, ich weiß nicht, in welcher Folge das war, die erste oder die zweite Folge, hast du irgendwann auch nochmal gesagt, ja, und Backups sind extrem wichtig und so. Und dann habe ich noch so, genau gemacht. Und dann habe ich so überlegt, mein Backup-Game ist ja immer noch mit externen Festplatten alle halbe Jahre anschließen und dann so einen halben Tag lang rüberkopieren. Und dann dachte ich, so richtig geil ist das eigentlich nicht, weil liegt ja auch immer Zeit dazwischen. Und jetzt habe ich mir dann auch so ein RAID-System geholt, ne? so ein NAS-System mit zwei Festplatten, die quasi das dann auf zwei Festplatten nochmal backuppen und die sich auch nochmal spiegeln. Das heißt, wenn sozusagen, wenn deine Festplatte kaputt ist, hast du es noch auf zwei anderen und wenn davon eine kaputt ist, hast du es immer nochmal auf der anderen. Aber weißt du, was witzig ist? Ich habe da, weiß ich nicht, 500 Euro für ausgegeben und ich habe es, das ist schon wieder bestimmt 2 Monate her und ich habe dann irgendwie das eingerichtet, dass ich jetzt per Knopfdruck einmal sagen kann, bitte speicher das, dann speichert er das. Aber der soll das eigentlich automatisiert jeden Tag machen. Und das habe ich irgendwie nicht hinbekommen, dass er das automatisch macht. Und es ist jetzt auch schon wieder 2 Monate her. Und ich bin so, ich habe aber lieber Bock, Beats zu machen. Ich habe keinen Bock, nochmal einen Vierteltag da irgendwelche Manuals zu lesen. Und das nächste Lustige ist, die steht bei mir im Schlafzimmer, weil das Kabel da so rauskommt. Frag nicht, warum. Und jetzt habe ich die ausgemacht, weil man die auch immer hört.
Ernsthaft?
Sie ist jetzt aus und hat, glaube ich, ihr letztes Backup vor 3 Wochen bekommen. Also ich sollte auf jeden Fall das nochmal machen.
Vielleicht kennst du hier richtige Fail-King, Alter.
Richtig, richtig bekloppt. Also wenn jemand irgendwie so IT-Nerd ist und sich auskennt und irgendwie so sich mit RAID-Systemen von Synology auskennt, hittet mich ab.
Helft dem guten Creed, wirklich.
Helft mir mal und sagt mir, wie das funktioniert. Ich bin da wirklich eigentlich kein Technik-Nerd so, aber wenn mich Sachen so gar nicht interessieren und was, wenn es irgendwas gibt, was voll uninteressant ist, ist das so RAID-Systeme einrichten. Das ist so wie Netzwerke einrichten. Das ist so, und ich, das ist so, ich verstehe da gar nicht, worum es geht. Da war so ein Kumpel da, der hat mir das dann so, also via Fernverbindung hat der mir das dann irgendwie so erklärt und dann hat der da die ganze Zeit, ja, da klickst du das an und da das und ich habe nichts verstanden von dem, was da stand. Und ich bin wirklich kein Idiot, was sowas angeht. Also wenn mir jemand helfen kann, wäre ich sehr verbunden.
Oh Mann, oh Mann. Ich will jetzt nicht auf dieser ganzen Windows-Mac Sache rumreiten.
Ja, wahrscheinlich.
Aber
da ist Time Machine
Apple wirklich
ja
gut geregelt mit seinem Time Machine Backup.
Ja, das stimmt.
Du schließt die Festplatte an, halbe, dreiviertel Stunde später hast du alles schön gesaved.
Ja. Da hast du tatsächlich recht. Stimmt. Aber es ist ja bei mir ein bisschen komplizierter, weil es ja ins Netzwerk das macht. Whatever. Das wird jetzt so, ja, es ist so uninteressant. Lass uns da nicht weiter drüber reden. Leute werden so denken, halte den Mund, ich krieg schon Kopfschmerzen.
Ich skippe jetzt weiter andere Podcasts.
Genau. Ey, aber tatsächlich, wir könnten an der Stelle nochmal schnell den Tweet der Woche loswerden. Was
bevor
hast du denn?
Das Ding, ich habe noch eine einzige Sache.
Na
so,
los.
Das würde ich dich mal gerne fragen, ne? Weil es zu dem Thema Mo Beats, Mo Problems dazugehört.
Ja.
Das ist mir sehr oft passiert. Wir haben privat darüber noch nie gesprochen. Und ich habe mir überlegt, das ist jetzt hier eigentlich der beste Zeitpunkt dazu. Hast du das schon mal gehabt, dass du deine Beats an, oder du hast zu mehreren Leuten rausgeschickt und dann wollten 2 Leute den gleichen Beat haben. Und du hast den auch beide gegeben, weil du hast zwar genug andere Beats, aber beide waren so, ey, ich will unbedingt den Beat haben.
Ja, ja.
Was ist deine Erfahrung mit so einer Situation? Weil das werden bestimmt auch der ein oder andere
haben. Ja, kann ich dir sagen. Und zwar war das ist schon relativ lange her. Und zwar war das für das erste Plusmacher-Album, habe ich ihm Beats geschickt. Und dann hat er sich da Beats rausgesucht und hatte auf den einen, hat er mir dann gesagt, ja, hier, der Beat ist voll geil, so, das wird meine erste Single und hatte da drauf schon geschrieben. Er hatte auch schon aufgenommen da drauf, hat mir die Spuren geschickt und an dem Tag, wo er mir diese Spuren schickt, wusste, also parallel dazu habe ich an dem Schwester Ever Album gearbeitet und Und da war so ein Ding, der war da irgendwie für sie und dann hat sie, war das Album aber durch und dann war der Beat da nicht genutzt. Und dann will ich gerade anfangen, das zu mixen und dann rief mich Plussi an und sagte so, der Beat ist gerade drauf, der ist raus, der ist auf 16 Bars, wieso, was ist denn da los, was soll denn das? Und ich so, hä? Und dann guckte ich und dann hatte das Ever irgendwie benutzt für so ein 16 Bars Exclusive mit Video. Könnt ihr mal gucken, gibt's irgendwie noch auf 16 Bars, weiß gar nicht, wie das hieß. Weiß ich nicht mehr. Und hat da halt so 16 Bars drauf gespittet und hat so ein kleines Video da für die Jungs damals gedreht. Und es war so für die Promo-Zeit. Und hat das aber mit niemandem abgesprochen, weder mit mir noch sonst irgendwem vom Label. Und weil die waren ja beim selben Label. Und dann war so, Plussi war halt so voll genervt und natürlich so abgefuckt. Mhm. Weil es war so seine Single. Und jetzt war das ja nicht irgendwie, dass es dann irgendein Song war, sondern es war so ein 16er hingerotzt. So irgendwas. So jetzt kein richtiger Song. Und er so, ja. Aber was willst du da machen an der Stelle? Kannst du nichts. Ich weiß gar nicht, ob man das nochmal später passiert ist. Aber wie gesagt, ich bin eh nie so der Typ gewesen, der so riesen Beatpakete an alle möglichen Rapper geschickt hat, weil ich das irgendwie nie so richtig gefühlt habe. Deswegen sind die Beatpakete immer sehr klein gewesen und immer auch schon sehr auf den Zweck, also auf den Artist ausgerichtet, sodass es selten vorkam, dass da dieselben Beats im selben Ordner, also dieselben Beats in verschiedenen Ordnern gelandet sind, wenn ich nicht wusste, dass der andere die schon abgewählt hat. Aber dir ist das bestimmt öfter passiert.
Ja, das zieht sich auch irgendwie durch, durch mein Leben. Und ich mir dann immer so in der im Nachhinein überlege, wie wäre mein Weg gelaufen, wenn ich jetzt den Weg mit dem Artist gegangen bin?
Ach so.
Weil ich mich dann auch immer entscheiden musste, ne? Weil das ist ja super schwierig, ne? Zwei haben den Beat, der eine ist vielleicht erfolgreicher, der andere ist einfach netter. Und das ist dann echt super schwierig, da abzuwägen. Am Anfang war das für mich super schwierig, da bin ich voll emotional an die Sachen rangegangen. Wenn derjenige cool war, hat er den Beat bekommen. Wenn er nicht cool war, dann, es gab ja da auch Situationen mit zwei Deutschrappern, die auf mich, ich war auf dem Splash und habe dann Beat-CD rausgegeben und die haben mich wirklich beide am selben Tag angerufen. Der eine vorher, der andere eine halbe Stunde später und wollte den Beat haben. Und ich habe gesagt, ja, ich mache mir darüber Gedanken. Der eine war so, ey, cool, super, easy. Der andere war, warum schickst du mir Beats, wenn du die auch anderen schickst? Nur wenn du mir Beats schickst, dann sollen das Beats für mich sein und nicht für andere. Und da habe ich mir nur gedacht so, fuck you. Und war dann halt auch so, dass ich gesagt habe, so, also dieses von oben herab, das finde ich einfach so ein Unding. Und das ist mir einfach in der Karriere schon tausendmal passiert, dass dann Leute irgendwie denken, man ist irgendwie ein Handlanger. Ne? Nur weil sie von allen anderen Leuten auch Beats bekommen und halten sich irgendwie für was Besseres. Und ich denke dann immer nur so, hey, wenn wir was zusammen machen, dann ist das, wir erarbeiten zusammen ein Projekt und wir kreieren was zusammen und ich bin jetzt hier nicht dein Haussklave, der dich jetzt irgendwie mit Beats versorgt. Und hab dann auch schnell, es gibt ja auch Rapper, die da super entspannt sind, ne? Die auch sagen, also Nico Suave war auch so einer, da hatte ich oftmals Beats, die er schon beschrieben hat und hab dann gemeint, ey, die wollen jetzt die und die haben. Und er war so, hey, da machst du mal was Neues in derselben Richtung. Alles cool. Ich habe jetzt momentan eh nichts mehr, die nächsten Monate, was rauskommt. Ich sitze im Album, aber dann machen wir was Neues. Und das war dann einfach, da habe ich auch gemerkt, es geht auch anders. Ne? Und irgendwann habe ich dann aber auch gemerkt, wenn du mit den Leuten offen redest und sagst, ey, es gab ja auch viele, die einfach dann gesagt haben, ey, ich kann jetzt 200 Euro zahlen und der andere, der den Beat haben wollte, zahlt 1000. Ne?
Ja.
Und dann bist du so, okay, eigentlich würde ich aber mit dem für 200 Euro lieber zusammenarbeiten, statt mit dem für 1000. Dann hast du dir überlegt, oh, was kann man denn machen? Dann gibt es ja diese Art von Lizenzierung. Ne? Und wenn die nicht aus demselben Land kommen, ist das, glaube ich, super entspannt, weil die Amis, die interessiert Deutschrap überhaupt nicht. Und viele Deutsche sind dann auch auf dem Level gewesen, ah ja gut, wenn du mir das für weniger Geld geben kannst und ich kann den Beat dann dafür haben und darf ihn benutzen für Deutschland, Österreich, Schweiz, ist super. Dann habe ich dann halt manchmal auch solche Deals gemacht. Ist aber auch vorgekommen, wie bei dir auch, du sitzt zu Hause, denkst so, okay, alles locker easy, kommt ein Track raus in Polen mit einem polnischen Rapper, Sokol. Richtig geile Nummer. Ich glaube, eine Woche später bringt I, Rugged Man ein Album raus, wo derselbe Beat drauf ist, hat nicht mal nachgefragt. Ich habe damals gesagt, ja, nimm ruhig, alles easy. Wie man das halt manchmal auch macht, so, ja, alles locker, kein Ding. Kommt das Ding raus. Beiden Rappern war es egal, aber den Fanbasen nicht, ne? Die dann gesagt haben, Sokol hat den Beat geklaut, Rugged Man hat den Beat geklaut. Und dann musste ich so musste ich so eine ein Video, so eine Aufzeichnung machen, so, hey, ich habe beiden den Beat gegeben, Peace, Love, Harmony. Und dann habe ich irgendwo auf YouTube bestimmt. Und dann haben wir beide zusammen, habe ich einen neuen Beat gemacht und haben die beide zusammen einen Track gemacht, weißt du? Das war dann irgendwie wieder cool, weil das irgendwie so...
Ja, das war doch Marketing-Gag. 1000.
Heute würde man das so sehen. Damals sofort. War, ich habe mir schon so ein bisschen gedacht, weil den Jungs beiden war das scheißegal, aber die Fanbase war dann so, Schuko ist ja wie so Alchemist. Alchemist hat ja damals auch irgendwie zweimal Beats irgendwie an verschiedene Rapper geschickt und
Jada
Kiss und noch was. Und das war ja so ein ganz großes Ding und ja, du weißt ja, wie die manchen Hardliner dann so drauf sind und dann wird es dann schnell so beleidigend, wo ich mir gedacht habe, so, Alter, das ist ein fucking Beat. Mein Gott. Und ja, diese Problematik gibt's aber heute immer noch. Es gibt noch diverse Artists, die halt immer davon ausgehen, dass sie der Mittelpunkt der Erde sind. Und wenn man denen was schickt, dann muss das exklusiv sein. Wo ich mir dann auch gedacht habe, so, ja, okay, dann fuck it.
Du, also ich finde, das lässt sich ganz einfach runterbrechen. Also wenn ich will, dass jemand für mich exklusiv arbeitet, dann muss ich das mit ihm vorher kommunizieren und dann muss ich auch exklusiv dafür bezahlen. Also dann muss ich halt sagen, okay, ich zahle dir halt irgendwie schon mal was vorab oder ich behalte das mir vor irgendwie eine gewisse Zeit und ich kriege das zuerst geschickt und kann dann irgendwie sagen, ja, okay, ich nehme den oder ich nehme den nicht. Aber das funktioniert, deswegen, das hat mich auch einfach immer so genervt. Deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, ey, ich mache meine eigenen Sachen und ich suche mir die Künstler selber und dann habe ich irgendwie, arbeite ich mit ein, zwei Rappern zusammen auf Albumbasis und dann ist es irgendwie so für mich überschaubarer und auch klarer zu kommunizieren, als dann irgendwie, wenn die Beats natürlich überall rumgehen, dann schaffst du es halt auch niemals so richtig zu diesem Producer zu werden, sondern du bist halt der Beatlieferant. Du bist halt, ne, dann ist es halt auf irgendeiner Beat-CD und dann wird da drüber gerappt und dann ist der Song fertig und du hast eigentlich mit dem Song gar nichts zu tun. Also so richtig, ne? Und dann
ich 100%
bist du halt auch nicht, dann bist du auch niemals, wirst du da auch nicht so gesehen und deswegen ist es dann halt auch so, ja, wieso, der gibt doch nur den Beat, so, was will denn der Pimmel, so, weißt
du? Ey, und, das macht doch was mit deinem Selbstvertrauen.
Genau. Wenn, du, ne? aber, wenn ja du aber das willst, dann kannst du kannst halt nicht beides machen, du kannst ja halt nicht alle deine Beats allen möglichen Leuten schicken, aber dann irgendwie auch noch überall mitreden wollen bei allen Songs. Das geht halt nicht. Dann musst du halt ganz, ich kriege ja ganz viele Anfragen und sag dann immer so, nee, Beatpakete schicke ich nicht raus. So, ich,
Das können wir alte Hasen aber sagen, ne? Ja, ich glaube, jemand, der jetzt noch neu da am Start ist, der möchte natürlich auch alles mitnehmen. Und der sollte da auch alles mitnehmen.
Weiß ich nicht, aber wenn du halt mehr sein willst als ein Beatproducer, dann musst du halt dann lieber mit kleineren Acts arbeiten, um dann das halt zu lernen, wie es halt funktioniert, einen Song irgendwie zu machen. Also für mich ist ja jeder Beat, den ich mache, entscheide ich irgendwann, okay, ist das jetzt eine instrumentale Geschichte für mich? Dann geht der Beat diese Richtung weiter in der Produktion? Oder ist das ein Beat für einen Song mit XY-Künstler? Und dann geht er die andere Richtung. Und dann überlege ich mir aber ja auch schon, okay, was kann die Hook da drauf sein? Was ist das? Welchen Künstler sehe ich da drauf?
Ich konnte das früher noch nicht.
Ja,
klar. Als ich angefangen habe, da war ich so, ich konnte Beats, aber ich wusste nicht mal, wie man Vocals aufnimmt. Ich wusste nicht mal eine Struktur. Ich konnte einfach nur Beats machen und am besten konnte ich sie nachmachen von anderen. Sozusagen, ne, dass man irgendwelche Primo Pete Rock Beats sozusagen sich inspirieren lassen hat. Und
Stimmt, da hast du recht. Ja, stimmt, du hast recht. Das ist natürlich etwas, was man auch lernt. Aber du brauchst halt länger, das zu lernen, je mehr du halt sozusagen einfach das immer nur der Beatlieferant bist und damit auch bequem bist. Was auch cool
ist. Du bist aber in der Komfortzone.
Aber dann kann man halt das andere, dann muss man halt damit leben, dass man halt auch der austauschbare Typ ist.
Und das geht an die Psyche.
Ja.
Das macht dich, wenn du weißt, dass du austauschbar bist und du konkurrierst mit anderen und gerade am Anfang stehend, machst du dir viele Gedanken, ey, warum ist der jetzt da, wo ich nicht bin? Ich glaube, wenn du da schon früh anfängst, so handwerklich auch was zu lernen, was Recording betrifft und du mit Artists direkt im Studio auch schaffst, Songs zu vollenden, dann hast du auf jeden Fall eine Karriere vor dir, weil das können nicht viele.
Ne? Ja, Beats machen und Tutorials. Ja, es muss ja nicht mal sein, dass du jetzt unbedingt mit denen immer aufnimmst, ne? Aber einfach so dieses einfach auch eine Vision für einen Beat zu haben. Einfach, und wenn du einfach schon eine Topline mitschickst oder wenn es nur eine gemumbelte Melodie ist oder wenn es nur der Name des Beats ist, so, oder das Arrangement an sich, das quasi schon so viel vorgibt, ne, dass man irgendwie vielleicht dann auch den Artist nochmal anrufen kann dazu und sagen kann, guck mal, ich habe dir jetzt den Beat geschickt, das ist meine Idee ungefähr da drauf, überleg mal, ob du in die und die Richtung, deswegen hat der vorne so ein 20 Sekunden langes Intro, weil du sollst da noch das und das erzählen, so, weiß ich nicht, ne, sowas zum Beispiel. Du gibst halt mehr als nur, hier ist ein Beat. Und manchmal ist ja auch gerade, wenn du geile Songs machen willst oder viele Songs, die ich mir anhöre, die dann eigentlich geil sind, die haben ja manchmal einen sehr minimalistischen Beat oder der Beat ist extrem voll und ausgecheckt und das sind halt vielleicht gar nicht so Beats, die, wenn du die jetzt hören würdest, direkt denkst, oh yeah, da will jetzt jeder Rapper drüber rappen, weil das so, weil die vielleicht irgendwie sperrig sind oder was auch immer oder langweilig oder so. Aber dann ist der Song an sich, macht es nachher irgendwie wieder total geil. Und dafür kann es sein, dass du vielleicht manchmal auch so einen Beat kurz erklären musst. Und dafür ist es halt gut, wenn du einen Draht zu einem Künstler irgendwie hast.
Mhm. Ja.
Ja.
True. True. Also, Thema Mo Beats, Mo Problems.
Ja.
Ja, man muss den Überblick bewahren. Und das ist halt dann, manchmal denke ich so, ey komm, ich mache jetzt mal einen Cut und sage jetzt alle Beats ab vor 2015, die schicke ich nicht mal raus, ne?
Das mache ich ja sowieso nicht. Trotzdem, du schickst noch so alte Kamellen raus?
Es gibt wirklich Leute, denen schicke ich die neuesten, krassesten Sachen und die sind so, was ich schon vorhin gesagt habe, die sind so, ey, fühle ich nicht. Ich will dieses Schuko-Sample-Vocal-Chop-Pitch-Dipset-Feel. Hast okay. du noch was rumliegen? Und du willst dir dann auch noch nicht sagen, so, nee, ich hab nix.
Ja, doch, stimmt.
Dann guckst du und dann,
stimmt.
Ja, da ist ja noch einer. Und dann,
stimmt. Habe ich auch mal.
2006 und bist so, oh. Ja, dann schreibe ich aber auch meistens dazu so, hey, da gibt's keine Einzelspuren mehr. Viel Erfolg.
Ja, okay. Doch, stimmt. Manchmal gibt's auch noch so Leute, die wollen dann so einen typischen 2015er Boom-Bap-Sound noch und so, dann gucke ich da manchmal noch durch. Aber sehr ungern, weil ich das ja irgendwie alles nicht geil finde. Das ist ja klangtechnisch alles nicht geil und dann denke ich so, das kann man doch nicht rausschicken und dann müsste man ja da noch... Dann verfriemel ich mich und fange dann an, dann gehe ich nochmal kurz in den Mix rein und dann zack, bumm, sind 2 Stunden um und du hast irgendwie die Drums ausgetauscht und hast das wirklich neu gemacht. Und dann denke ich so, oh, was ein Quatsch, hätte ich auch einen neuen Beat bauen können in der Zeit.
Aber das Problem hast du ja auch eigentlich nur, weil du halt zu viele Beats hast. Ne? Wenn du weniger Beats hättest, also ja, ist halt so, hast du da auch weniger Stress, weil es ist, du musst mit dem arbeiten, was du hast.
Ja, aber man kann nie genug zu viel Beats haben. Das ist einfach so.
Echt? Okay, das beherzige ich jetzt. Dann kann ich mit einem guten Gewissen aus dieser Sendung raus.
Würde ich jetzt mal sagen. Okay, dann was ist dein Treat of the Week?
Mein Treat of the Week ist auf dem YouTube-Channel von Steinberg wurde, ich glaube, vor 4-5 Tagen ein Special mit P-Thug von Chromeo. Das ist der Producer und eigentlich macht er auch Vocals, er macht die Talkbox. Das ist ein Funk-Duo aus Los Angeles und die haben er hat ein Behind the Scene mit seinem Studio, mega geiles Studio, richtig geil, YB aus den 70ern. aus den 70ern, richtig siffig. Erzählt er so ein bisschen darüber und gibt auch nochmal natürlich auch mit Cubase seine Einblicke in die Welt des Producens. Finde ich sehr inspirierend, auch wenn ich nicht Cubase nutze, habe ich mir, also I started with Cubase, aber habe ich mir dann auch schon mal überlegt, vielleicht sollte ich mir auch mal Cubase wieder zu Gemüte fügen. Diese Möglichkeiten mit der ganzen MIDI-Geschichte, das ist schon sehr gut geregelt bei Cubase. Und das ist so mein Tipp oder mein Treat of the Week. Solltet ihr euch mal reinziehen, ist ganz geil. Und bei dir?
Also Chromeo habe ich tatsächlich auch mal so ein Video von seinem Studio gesehen, aber das ist schon länger her, das muss ein anderes sein.
Das war das alte, das, ja.
Und das war auf jeden Fall, aber auf jeden Fall hatte der auch so ganz miese, geile, alte Vintage-Synthies, eine ganze Menge Kram da rumstehen und so nur die geilen Sachen. War ich auch schwer begeistert. Gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Ich habe auch was auf YouTube und auch was über Studios, allerdings ich glaube 700 Quadratmeter größer und zwar gebt euch mal auf dem Spitfire Audio Kanal, The Creative Crips heißt das und da gibt's eins, also gibt ganz viele, die sind alle super, auf jeden Fall gibt's eins von Nathan Barr, heißt der Typ, der ist Filmkomponist, halt unter anderem für The Americans, was jetzt irgendwie gerade auf Netflix ist das Netflix? Ja, ich glaube, auf Netflix rausgekommen ist und der hat ein Studio in Los Angeles ist das, glaube ich. Und das ist einfach 800 Quadratmeter groß. Und da ist eine aus den 1900 rum, 1920 oder so, ist da so eine alte Filmorgel drinne. Also das ist quasi, da hast du unten eine Orgel und oben in diesem, also das, der Raum an sich ist erstmal riesengroß, irgendwie, ich glaube, 200 Quadratmeter oder sowas. Und dann hat er aber oben auf dem Rängen sind nochmal 200, 300 Quadratmeter und da sind diese ganzen Orgelpfeifen drinne. Es ist also komplett alles noch analog, also richtig analog, also mechanisch analog. Und da spielt er mit dieser Orgel und hat dann ganz viele Mikrofone in dem Raum und nimmt das dann auf. Und das ist super verrückt, was man da alles für Sounds mitmachen kann und was die da vor über 100 Jahren damals für Dinger gebaut haben. Und wie krass das klingt. Zieht euch das mal rein, das ist einfach so. Auch ansonsten, das ganze Studio sieht aus wie so eine Spielwiese für völlig gaga gegangene Musikinstrumente-Nerds. Das sind so nur irgendwelche Instrumente aus den 1920 und 30ern und so, die man denkt so, was ist das? Und klingt alles irgendwie super crazy. Also das ist richtig, richtig nerdig. Aber ich habe es einfach durchgeguckt und war so, okay, krass.
Jetzt willst du eine Orgel bei dir im Wohnzimmer.
Nein, im Wohnzimmer, nein, du musst dafür eine ganze Halle kaufen. Das ist einfach ein Instrument, ja, das ist eine Halle groß.
Let's go.
Nee, so nicht. Weiß gar nicht, ob es davon irgendwie eine VST-Variante gibt. Müsste der vielleicht mal bei sich einspielen, aber.
Auch Spitfire Audio hat bestimmt,
bestimmt,
wenn die das auf dem Channel haben,
machen die davon bestimmt auch eine Library, ja. Doch, ich habe sogar gesehen, dass es irgendwie, glaube ich, mal so eine gab. Ob das die war, weiß ich nicht. Aber ja, nee. Ich fand einfach nur diese Mechanik einfach so total beeindruckend. Die Sounds brauche ich jetzt nicht alle unbedingt, aber es war einfach. Es ist halt geil, wenn so ein Sound eine Geschichte hat, den man dann irgendwie hört oder den man produziert. Ja. Das ist ja immer so ein Ding. Naja, aber wir haben schon wieder eine ganze Zeit lang gequatscht. Es war wie immer nett und wir hören uns bei der nächsten Folge.
Mhm.
Beats and Treats.
Und wollen wir schon mal sagen, dass da jetzt auch in naher Zukunft das eine oder andere noch mal ein bisschen passieren wird oder heben wir uns das noch auf? So für
ich würde es jetzt noch nicht anteasen, weil vielleicht klappt es dann nicht.
Ach so, weißt ja, du? Aber dann haben wir angeteased. Ist ja Promo dann.
Ach so, Herr Müller. Ja, also demnächst gibt's hier was. War? Wird super.
Na gut, vielleicht schneiden wir das einfach raus.
Ja. Genau.
Dann mal wieder, wie immer, sehr unterhaltsam mit dir. Ich wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende.
Ja, wünsche ich dir auch. Und den nächsten Podcast, oder den übernächsten, einen von beiden nehmen wir dann auch mal zusammen auf. Das wird ganz
das,
verrückt.
Das wird vielleicht sogar ein längerer. Hm?
Ja, das könnte sein. Ja.
Das wird spannend.
Mit anfassen. In diesem Sinne. Gehabt euch wohl einen schönen Tag. Das war
das Gleiche.
Beats and Treats mit dem wunderbaren Schuko.
Und, naja, dem Orgelfetischisten Mr. Breed.
Schönen Abend noch. Ciao.
Ciao.